Vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Man könnte denken, Jerusalem hat schon angefangen. Ich habe mir überlegt, welche Predigt nimmst du denn mit auf dieses Esoterik-Seminar Nürnberg? Da habe ich gedacht, es muss was Aktuelles sein. Momentan habe ich eine Predigtserie bei uns im Bezirk. Da geht es um das neue Jerusalem. Da bin ich beim zweiten Teil und für euch habe ich beide Teile zusammengefasst, damit ihr das auch vom Zusammenhang her versteht. Und Jerusalem, das zukünftige Jerusalem, ist Transzendenz Gottes pur, ja, und zwar legitime Transzendenz. Jerusalem und die Macht der Barmherzigkeit. Wir beginnen mit Johannes 14. Jesus sagt kurz vor seinem Sterben zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Es geht heute um das Haus meines Vaters, um das Haus meines Vaters. Diese Predigt ist gemacht für die Sanftmütigen unter uns, denn sie werden das Land erben. Es wird einmal nicht so sein, dass diejenigen, die Geld haben, die Macht haben, die Gewalt anwenden, die meisten Waffen haben, dass die das Land bekommen. Nein, sehen Sie glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Diese Predigt ist gemacht für diejenigen, die ihn lieben. Denn was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und diese Predigt ist gemacht für diejenigen, die Sehnsucht haben nach ihm und nach dem Hause Gottes. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, spricht es der Psalmschreiber aus. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es, meine Seele schmachtet nach dem Hause des Herrn, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Er öffne euch die Augen des Herzens, uns allen, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung uns Gott gegeben hat, als er uns berufen hat, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Es geht heute um unser Erbe. Kurz zum roten Faden. Wir haben eine Textlesung, heute nicht Offenbarung 21, 22 komplett, einzelne Texte mit Kommentaren dazu. Wir werden Bilder und Animationen haben dazu. Stört euch daran nicht, es wird sowieso ganz anders sein. Es haben irgendwelche Künstler, auch adventistische Künstler, versucht, sich das vorzustellen und auf Leinwand zu bringen, was der Johannes gesehen hat und geschrieben hat. Zweitens die Frage, wer tritt ein? Wer kann in diese heilige Stadt, in das neue Jerusalem eintreten? Selig, die ihre Kleider waschen. Auf diesen Text werden wir etwas genauer eingehen. Dann werden wir uns kurz damit befassen, dass die Barmherzigkeit Macht hat, mächtig ist und uns auch noch mit die Geschichte eines verlorenen Sohnes ansehen. Die Quellen, also wie kam ich zu der Predigt überhaupt? Ich höre in meinem Auto immer Neues Testament. Und dann bin ich hängen geblieben. Offenbarung 21, 22 immer wieder angehört, das muss die nächste Predigt werden. Wusste ich dann, habe ich Stöße an Quellen mir angesehen, Stoffsammlung nennt man dann, ist ja hier einmal so wichtige Quellen, Manfred Böttcher, den Edition C-Kommentar, Brockhaus-Kommentar und was Adventisten glauben. Und zu meiner Freude und auch zum Teil eigenen Überraschung muss ich sagen, das, was hier drin steht in unseren Grundsätzen, was die GK rausgegeben hat, das kommt dem Text am nächsten, ja. was wir in Offenbarung 21, 22 lesen. Da heißt es nämlich zum Beispiel, immer wieder bezeugt Gottes Wort, dass diese ewige Heimat der Erlösten eine Wirklichkeit sein wird. Also keine, kein Gleichnis, keine Allegorie oder sonst was. Eine Stätte von Menschen mit Körper und Geist, die hören, schmecken, riechen, denken und erfahren können. Diese Stätte wird auf der neuen Erde sein. Das heißt weiterhin in diesem sehr guten 27., 28. Glaubenspunkt, dass diese Vorfreude auf die neue Erde, dass das in uns so eine Freude entwickeln soll und dass es ganz wichtig ist, dass wir auch erkennen, dass das hier jetzt schon beginnt. Letztendlich beginnt Jerusalem mit der Wiedergeburt im Taufbecken und endet, vollendet sich im neuen Jerusalem. Das ist gut zu wissen. Und der, noch ein weiterer Punkt von 6 oder 7 Punkten, die Bereitschaft zum Tätigsein. Oftmals ist es so, dass Christen als abgehoben gelten, auf Wolke 7 schwebend und schon im Geist im neuen Jerusalem sind. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall eigentlich. Denn diejenigen, nur diejenigen, die erfüllt sind von dieser Freude, haben auch Motivation, ihre Verantwortung in ihrem ganz persönlichen Lebensumfeld wahrzunehmen. Luther sagte einmal, man muss den Himmel schon haben, bevor man gute Werke tun kann. Ich habe Schuhe noch mitgebracht, um uns bewusst zu machen, an was erinnern uns Schuhe? Wir wissen es, Mose im Dornbusch. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Professor Hartenstein aus München schrieb, es ist jedes Mal, wenn man an diese Kapitel kommt, dass man eigentlich bloß lesen sollte und dann schweigend anbeten. Und dass Heiligkeit und Barmherzigkeit kein Gegensatz sind, zeigt uns die Begegnung zwischen dem allmächtigen Gott und Mose beim zweiten Mal, als er auf dem Berg mit den Tafeln, er musste ja noch mal ein zweites Mal da hoch. Da heißt es, da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn, also neben Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Also jetzt kommt der Name Gottes. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Also der Name Gottes enthält schon Barmherzigkeit. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ihr seht jetzt hier diesen Quader, also die Bögen, das könnt ihr vergessen, sind sowieso nicht, die werden auch nicht in der Bibel beschrieben. Und unten die Mauer ist ein bisschen zu klein vom Verhältnis, werden wir gleich noch sehen, die Maße. Ja. Bloß, dass man das sich mal, es ist eine Würfelform, ja. Länge und Höhe und Breite sind gleich. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Er wird jede Träne abwischen. Also nicht ein Erzengel oder irgendein heiliges Wesen oder unser Schutzengel oder sonst. Er selbst, Gott selbst, der Vater, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. So sagt es der Text. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Es ist das erste Mal in der Offenbarung, dass Gott selbst, der auf dem Thron sitzende Allmächtige, spricht. Und was spricht er? siehe, ich mache alles neu. Genauso wie am Anfang die Schöpfungsworte spricht er auch hier am Ende der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Leben geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern, in Klammern Esoterikern, Okkultisten, allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich bin gefragt worden, wer sind die Feigen? Wer sind die Feigen? Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht. Es gibt dieses Wort nur zweimal im Neuen Testament. Einmal ist es als Feige übersetzt und das zweite Mal, den Text hatten wir gestern Abend, 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben. Hier steht, das ist dasselbe Wort, Verzagtheit. Wie können wir diesem begegnen, dieser Verzagtheit oder hier Feigheit? Er hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und für Besonnenheit steht gesundes Denken. Jetzt sehen wir einfach mal hier so die Größe der Stadt. Ja? Also, da sind sich die Bibelausleger ziemlich einig. 2220 Kilometer, ihr seht jetzt diese Stadt, ihr schaut von oben drauf, diesen Kasten ist jetzt maßstabsgetreu gezeichnet, bloß dass wir einmal so diese Ausmaße, diese gigantischen Ausmaße einer Stadt sehen, und das geht natürlich auch in die Höhen, das ist eine Dimension mehr, das Meer, vielleicht steht es deswegen dort, dass das Mittelmeer nicht mehr sein wird, gibt es auch unterschiedliche Auslegungen, aber im Zentrum Gott selbst. Und nochmal auf die Weltkugel projiziert. Hier sehen wir, dass diese Stadt ragt bis in den Weltraum hinein. Das ist unser Erbe. Ja. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Jaspis finden wir zum Beispiel auch in Offenbarung 4. Das Angesicht Gottes war Jaspis. Und immer wieder taucht Jaspis auf, um die Herrlichkeit dieser Stadt uns vor Augen zu führen. Und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Und ich habe jetzt diese Edelsteine einfach mal mitgebracht, wie die aussehen, dass wir auch die Farbenvielfalt sehen und auch hier die Herrlichkeit Gottes sehen, dass wir einen wunderbaren Schöpfergott haben, ja, einen Künstler, einen Ästheten ohnegleichen. Der erste Stein, natürlich Jaspis, ja, das Angesicht Gottes ist ja Jaspis. Und diese Steine schmücken die Grundmauern, also der Stadt. Der zweite Stein, ein Saphir. Der dritte Stein, ein Chalcedon. Der vierte Stein, ein Smaragd. Der fünfte Stein, ein Sardonyx. Die Reihenfolge geht in manchen Übersetzungen auseinander. Der sechste, ein Sardis. Der siebte, ein Chrysolith. Der achte Stein, ein Beryl. Der neunte Stein, ein Topas. Der zehnte Stein, ein Chrysopas. Der elfte Stein, ein Amethyst. Und der zwölfte Stein, ein Granat. Hier sehen wir einfach, wie wunderbar Gott diese Stadt und wie filigran und ästhetisch Gott diese Stadt für uns bereitet. Das ist ein Bild von einem adventistischen Künstler, ihr kennt das vielleicht. Damit schließen wir jetzt diesen ersten Teil ab. Das Allerwichtigste in dieser Stadt wird sein die Wiedervereinigung aller Wiedervereinigungen. Es ist die höchste Offenbarung der Liebe Gottes, das, wonach sich Mose gesehnt hat, Hesekiel, Jesaja. Wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden sein Angesicht sehen. Und Jetzt hören wir uns ein bekanntes Lied dazu an, um einfach uns, um noch mehr Freude für unser Erbe zu entwickeln.
Des Nachts in einem Traume sah ich sie vor mir stehen. Es war die Stadt Jerusalem, so mächtig, stolz und schön. Ich hörte Kinder singen, so glockenhell und rein. Da kam mir der Gedanke, es könnte. Es war die neue Welt, ich sah die heilige Stadt von Gottes Glanz erhellt. Jerusalem war lichterfüllt, zu sehen von nah und fern
und fern.
Yeah.
Ja, wir sind die Erben der Stadt. Wir sind die Erben der Stadt. Wer zieht ein in die Tore? Survival of the fittest? Die Besten? Sündlosen? Moralisch? Einwandfreien? Die, die am meisten Leistung gebracht haben? Es gibt drei Texte in dieser Offenbarung, in den beiden Kapiteln. Zwei werden wir betrachten. Einer ist für die nächste Predigt gedacht, nämlich dieser: und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Dazu fehlt uns heute die Zeit, aber wir haben zwei andere Texte, auf die wir eingehen können, eingehen werden. Und zwar in beiden Texten kommt dieses Wort vor: ich bin das Alpha und das Omega. Und immer wenn dieses Wort gesprochen wird, danach geht es um uns Menschen. Ja, da geht es um etwas ganz Wichtiges. Das wird auch mit Autorität ausgesagt. Er sprach zu mir: es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also dieses Dürsten ist wichtig. Und Vers 7, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und Offenbarung 22 ab Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jetzt wird es wieder wichtig. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Wir gehen heute auf diesen Text ein. Selig, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt eingehen. Jetzt wissen wir ja, dass die neue Schlachterübersetzung da ein bisschen was anderes drin steht. Stehen hat. Wie heißt er?
Die seine Gebote tun.
Glückselig, die seine Gebote tun, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt richtig? Ja? Gebote tun oder Kleider waschen? Es hat einmal zu mir jemand gesagt, Ellen White hätte nie etwas hat nie etwas über Kleiderwaschen gesagt. Im großen Kampf steht Folgendes. Ach, wir müssen erst noch auf was anderes eingehen. Ellen White haben wir auch gleich. Wir haben noch eine andere wichtige Person, nämlich einen sehr bekannten Theologen, Abraham Meister. Und es ist die einzige Übersetzung, die beides zusammenfasst. Abraham Meister, Autodidakt, hat später fließend Griechisch und Hebräisch gelernt und die Wuppertaler Studienbibel mit übersetzt und daran gearbeitet. Und er schreibt in der Meisterübersetzung, könnt ihr das lesen: glückselig, die ihre Kleider waschen, die da tun seine Gebote, also er fasst es zusammen, damit ihre Vollmacht sein wird über den Baum des Lebens und sie durch die Tore eingehen in die Stadt. Ellen White schreibt im großen Kampf: der reine Umgang mit heiligen Wesen, das ungetrübte, gesellige Leben mit den erhabenen Engeln und den Gottgetreuen aller Zeitalter, die ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blute des Lammes. Das heilige Band, das alles, was da Kinder heißt, in Himmel und auf Erden miteinander verbindet, das wird zum Glück der Erlösten beitragen auf der neuen Erde. Also sie verwendet auch dieses Kleiderwaschen, sie bezieht es sicherlich auf Offenbarung 7, da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Aber es ist durchaus auch gebräuchlich, dieses Kleiderwaschen. Und Böttcher schreibt: im griechischen Text kann durch die Veränderung weniger Buchstaben aus der einen Lesart die andere werden. Ganz gleich, welche wir vorziehen. Das Ergebnis bleibt im Sinne nach gleich, denn nur die ihre Kleider gewaschen haben, im Blute des Lammes, sind in der Lage, seine Gebote zu befolgen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt. Selig, die ihre Kleider waschen. Was heißt das denn? Selig, die ihre Kleider waschen. Was heißt das? Ellen White schreibt, jede Spur der Sünde wird ausgetilgt. Nichts wird mehr an die schreckliche Geschichte der Sünde erinnern. Nur die Narben der Geißelung und Kreuzigung werden am Körper des Gottessohnes für immer zu sehen sein. Sie sind ein ewiges Zeichen dafür, wie tief sich Christus aus Liebe zu uns erniedrigt hat. Es ist geschehen, heißt es in Offenbarung 21,6. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist dieselbe Aussage, wie wir sie in den Evangelien finden. Wenn man das nachschaut, das stimmt nicht ganz. Aber eins stimmt, es ist dieselbe Hand. Es ist dieselbe Hand, die auch ruft, es ist vollbracht. Und wir werden uns jetzt dieses Kleiderwaschen ansehen. Habt ihr ein bekanntes Bild, Altarbild mitgebracht von Matthias Grünwald, in 9 Jahren gemalt. Selig, die ihre Kleider waschen, was das alles umfasst eigentlich, dieses Kleiderwaschen. Und da beginnen wir mit einer Krone, stammt aus dem Tower in London, Crown Jewels, Millionen Pfund wert oder Euro wert, ist für uns Christen eigentlich nichts, denn der Wert, mit dem unsere Kleider gewaschen werden, ist unendlich größer. Petrus schreibt, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold oder Kronen losgekauft hat von eurem frühen Leben. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Als zweites habe ich die Bundeslade mitgebracht. Und wir wissen, unten in der Bundeslade 10 Gebote, obendrauf der Gnadenstuhl. Beides, die Bundeslade zeigt uns, dass beides nicht zu trennen ist. Und dieses Wort für Bundeslade kommt auch 2-mal im Neuen Testament vor. Skaporet ist das. Einmal in Römer 3 ab Vers 23, wo es heißt, dass wir alle der Anerkennung Gottes mangeln, des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und dann heißt es, wir werden aber ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat er zu einem Sühnemal, zu einem Kaporet aufgestellt auf dieser Welt. Und im Hebräer 10 heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Selig, die ihre Kleider waschen in diesem Blute. Das ist auch für unser Esoterik-Seminar zentral wichtig. Das nächste, die Auferstehung, Hoffnung auf die Auferstehung. Ja. Da gibt es den Text in Johannes 6, wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Das ist unsere Sicherheit. Das ist nicht das Abendmahl. Abendmahl ist ja, die Handlung ist ja nur etwas Symbolisches, sondern dieses tägliche Jahr, das Blut Jesu in Anspruch nehmen, nichts anstehen lassen im Leben, ja, sich immer wieder reinwaschen lassen. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das habe ich ein Herz mitgebracht, das schlägt, ja. Es soll Leben ausdrücken, Symbol für die Wiedergeburt, auch für die Macht der Wiedergeburt. Es gibt einen Text, der sagt es auch aus. Kolosser 1. Durch was Wiedergeburt eigentlich bewirkt wird. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Wie hat er uns lebendig gemacht? Indem er euch alle Übertretungen vergab. Wenn du deine Sünde zum Kreuz bringst, beginnt Leben. Und welches Herz schlägt in uns? Es ist das Herz des Sohnes Gottes. Und wenn dieses Herz in uns schlägt, dann beginnt etwas zu brennen, ja, Feuer. Und dieses Christus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und ich wünschte mir nichts lieber, als brennte es schon. Und dieses Feuer ist dieses Caritas Urget Christi Nos In 2. Korinther 5, da heißt es, die Liebe des Christus drängt uns, die treibt uns an, ja. Das ist Caritas Christi Urges Not. Und dann heißt es noch weiter, so wie der eine für alle gestorben, weil der eine für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben, damit diejenigen, die da leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Und dasselbe Wort, dieselbe Aussage finden wir eben auch wieder in Johannes 6, da geht es auch, wo es um dieses Blut und dieses Fleischessen geht, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Für den nächsten Text bitte ich euch, die Bibel aufzuschlagen. Dieses tränende Auge steht für die letzte Trübsalszeit. Offenbarung 7. Offenbarung 7, ihr kennt sicherlich den Text, ich nehme euch da einfach mit hinein. Der Johannes sieht erst die 144.000, dann sieht er die große Schar und dann fragt er, wer die denn sind, und dann bekommt er eine Antwort. Und einer von den Ältesten nahm das Wort, ab Vers 13 lese ich Offenbarung 7, einer von den Ältesten nahm ein Wort und sagte zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern umhüllt sind, wer sind sie, woher kommen sie? Und ich habe ihn erwidert, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, diese sind aus der großen Drangsal gekommen und ihre Gewänder haben sie gespült im Blute des Lammes und haben sie weiß gemacht. Also, letzte Trübsalszeit, selig, die ihre Kleider waschen, ja. Nichts anstehen lassen, ganz wichtig. Dann habe ich einen Kuchen mitgebracht, ich hoffe, es bekommt niemand Hunger dadurch. Luther hat einmal gesagt, dass Christsein bedeutet, praktisches Christsein bedeutet, ein Kuchen mit Christus zu sein, mit Christus vermengt zu sein wie ein Kuchen, die Zutaten, der dann auch wunderbar schmeckt, denen, die davon, die das in Anspruch nehmen, die davon essen. Oft wird die Frage gestellt, wie ist denn das? Wie bleiben wir denn in Christus? Wie bleiben wir in Christus? Kämen jetzt bestimmt viele Antworten. Johannes 6 sagt uns, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, selig, die ihre Kleider waschen. Und als letztes habe ich einen Adler mitgebracht, denn Kolosserbrief heißt es, dass wir fähig gemacht werden für unser Erbteil, für das Erbteil der Heiligen im Licht. Kolosser 1. Fähigkeit soll das ausdrücken. Wir haben es ja in 1. Johannes Kapitel 1, da steht ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Sünde blockiert das geistliche Leben. Und wenn wir Probleme mit Sünden haben, sollten wir das Prinzip kennen, wie wir mit diesen Problemen fertig werden können. Und dafür steht Römer 8, Vers 2. Da heißt es, das Prinzip des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, dieses Prinzip hat euch frei gemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Ist gut zu wissen, wir alle sind im Kampf mit Sünde. Das Prinzip des Lebens des Geistes in Jesus Christus hat uns frei gemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Und das Kleiderwaschen, das bewirkt natürlich, dass das Prinzip des Geistes des Lebens in Christus stark wird in uns, ja. Dass es dann zu einem GG kommt, nicht zu einem GF. GF heißt Gehorsam des Fleisches. Aber Gott möchte von uns dem Gehorsam des Geistes, Heiligung des Geistes zum Gehorsam, wie es Petrus sagt, dass wir in allen unseren Handeln Heilige sein können. Deswegen brauchen wir das Blut des Lammes. Selig, die ihre Kleider waschen. Es hätte ja genügt, vielleicht ein Blutstropfen. Ich weiß nicht, wer vielleicht Zuckerprobleme hat und da immer sticksen muss, so ein Blutstropfen göttliches Blut für alle Sünden der Welt hätte doch gereicht. Warum dann dieses Sterben? Drei Dinge möchte ich dazu anführen. Einmal drückt es die Hässlichkeit der Sünde aus. Dieses Er nahm alle Schuld auf sich, alle Schuld aller Zeitalter, aller Menschen auf ihn gelegt. Das Zweite, er identifiziert sich mit Leid und mit Schmerz. Und ich weiß nicht, ob wir chronische Schmerzpatienten unter uns haben, aber Menschen, die ständig Schmerzen haben, in Leid sind, dürfen wissen, er hat es auch durchlitten, er weiß, wie das ist. Und das Dritte, er ließ seine Hände rechts und links annageln, damit du weißt, dass er dich liebte, als er starb. Damit du weißt, dass er dich liebte, als er starb. Ellen White beschreibt die Wiederkunft Christi. Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die in der Entfernung in Finsternis gehüllt zu sein scheint. Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese Wolke, wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller wird und herrlicher, bis sich eine große weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und über welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet als mächtiger Sieger voraus. In seiner Gegenwart sind alle Angesichter bleich und die Verwerfer der Gnade Gottes befällt der Schrecken ewiger Verzweiflung. Ihr Herz muss verzagen, die Knie schlottern und alle Angesichter werden bleich. Die Gerechten rufen mit Zittern, wer kann bestehen, wer kann bestehen? Der Gesang der Engel verstummt, ihr könnt es lesen. Und es herrscht eine Zeit lang tiefes Schweigen und dann hört man die Stimme Jesu sagen, meine Gnade ist für euch ausreichend. Die Gesichter der Gerechten hellen sich auf, Freude erfüllt jedes Herz. Die Engel singen im Chor und jubeln, indem sie der Erde noch näher kommen. Luther hat einmal geschrieben, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einem Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn hindurchschlupfen. Das soll mein Glaube sein, Dr. Martin Luther. Ich weiß, dass Anhängsel und Hindurchschlüpfen Probleme bereiten können. Bei Anhängseln, da denke ich an Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Hindurchschlüpfen soll mir meinen Stolz und meine Selbstsicherheit vielleicht nehmen. Und vielleicht hilft es mir in einer Situation, wo ich ganz, ganz da unten bin. Und vielleicht denke, Gott kann mir doch gar nicht mehr vergeben. Ein verlorener Sohn, ein junger Mann packte einst seine Sachen und ging ohne ein Wort von zu Hause weg. Ich denke, dass die Geschichte bekannt ist. Ich habe sie aus einem neueren Terminplaner. Er tauchte in eine Großstadt unter, tat, wozu er Lust hatte, ohne jemals an Gott zu denken. Viele Jahre vergingen, nie hörten die Eltern etwas von ihrem Sohn. Sie waren sehr traurig, hörten jedoch nicht auf, für ihn zu beten. Und Gott beantwortete ihre Gebete. Der Sohn, der mittlerweile obdachlos war und allen Spaß an einem Großstadtleben verloren hatte, brach schließlich völlig vor seinem Gott zusammen, bekannte seine Schuld und fand den Frieden, den er schon immer gesucht hatte. Danach wurde sein Wunsch immer größer, zu seinen Eltern zurückzukehren und sich auch bei ihnen zu entschuldigen. Aber er war sich nicht sicher, ob sie ihn nach all dem Leid, das er ihnen zugefügt hatte, noch aufnehmen und ihm verzeihen würden. In seiner Not schrieb er ihnen einen Brief: Ich werde mit dem Zug an eurem Haus vorbeifahren. Wenn ihr bereit seid, mich wieder aufzunehmen und mir zu vergeben, dann hängt doch bitte ein weißes Band in den Apfelbaum am Bahndamm. Wenn ich keines sehe, weiß ich Bescheid und werde weiterfahren. Der angekündigte Tag kam, angespannt saß der Mann am Fenster seines Zugabteils. Wie lange hatte er die bekannten Ortschaften und Gegenden nicht mehr gesehen, die an ihm vorbeizogen? Jetzt war es nicht mehr weit bis zu seinem Heimatort, schon verlangsamte der Zug das Tempo. Der Mann spähte zum Fenster hinaus, da war der Garten seiner Eltern. Seine Augen suchten den Apfelbaum. Hing ein weißes Band darin? Fassungslos starrte er hin, ihm schossen die Tränen in den Augen. Der große alte Apfelbaum war über und über mit weißen Bändern behangen. Welchen Baum hat unser himmlischer Vater für uns markiert? In der Astronomie, nicht Astrologie, Astronomie, also der Wissenschaft, gibt es für jeden Planeten ein Zeichen und es ist bezeichnend, dass dieses Zeichen für die Erde ein Kreis mit einem Kreuz darauf ist. Diesen Baum hat unser himmlischer Vater für uns markiert. Hiermit schwenkt er mit weißen Bändern, dass wir kommen können. Ja. Wer von uns geht gern in schmutzigen Kleidern aus? Wer zieht gerne schmutzige Kleider an? Ich habe mir einen Ersatzanzug mitgebracht, könnte ja was passieren. Ne? Und dann wird man aufgenommen und schmutzige Kleider, das macht sich ja nicht so gut. Ja. Aber Gott geht es nicht um schmutzige Kleider, sondern die sind meistens tadellos. Man will ja auch gut riechen und positive Erscheinungen abgeben. Ja. Gott geht um unser Herz. Und ich weiß nicht, was alles in euren Herzen sich abgelagert hat. Vielleicht sind da diese Verletzungen von früher, die da noch abgelagert sind, oder dass sich jemand nicht vergeben kann. Oder vielleicht ist da mein Neid. Vielleicht ist da meine Lieblosigkeit, meine Aggression, dass ich ständig aufbrausend bin. Meine Ungerechtigkeiten, die ich rechtfertige. Meine unreinen Gedanken oder Fantasien. Mein materialistisches Denken, dass ich Geld mehr liebe als Gott, als Jesus. Und. Jesus möchte unsere Herzen reinigen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Diese Sehnsucht möchte er in uns schaffen, auch, dass wir uns nach einem reinen Herz sehnen. Die Perlen der Stadt, und das ist jetzt meine persönliche Auslegung, ich glaube, die ist auch gar nicht mal so fern von der echten Auslegung. Die Perlen in die Stadt, es ist Jesus selbst. Es ist Jesus selbst. Er sagt, ich bin die Tür. Es gibt viele Esoteriker, die versuchen, durch eine andere Tür ihre Bedürfnisse zu stillen, ihre Sehnsucht nach Transzendenz. Die Tür zur legitimen Transzendenz ist Christus und er ist die Tür in das neue Jerusalem. Ich bin die Tür, sagt er in Johannes 10. Macht der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat Macht. Viele misstrauen dieser Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat Macht. In 1. Johannes 5 heißt, dies ist die Liebe Gottes, die Agape Gottes, die habe ich ja nicht. Ja? Agape hat nur Gott, da können wir Barmherzigkeit einsetzen. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und dann sind seine Gebote nicht schwer. Dann kommt es zum Geistesgehorsam. In Titus 2 heißt es, die Gnade Gottes erzieht uns. Und wie, um uns von der Gesetzlosigkeit zu befreien? Hebräer 13, denn es ist trefflich, dass das Herz durch Gnade fest und stetig werde. 1. Petrus, verlasst euch vollkommen auf die Gnade, die euch beim Kommen Jesu Christi dargebracht haben. Wir haben es im großen Kampf gelesen. Und in Römer 5, 2 heißt es, dass die Gnade herrschen soll in unserem Leben. Ein junger Mann hat mich gestern am Tisch gefragt, wie das ist mit dem freien Willen. Ich habe ihm erzählt aus Römer 5, dass wir durch Christus herrschen können in unserem Leben. Ja, dass wir diese Willensfreiheit wieder bekommen durch Jesus Christus, die Adam verloren hat. Rachamin ist das Wort Barmherzigkeit im Hebräischen und es bedeutet auch gleichzeitig Gebärmutter. Barmherzigkeit Gottes bedeutet Geborgenheit, Wärme, Sicherheit, Schutz, Nahrung für uns. Jerusalem oder nichts. Was für eine Wahl, was für eine Entscheidung gibt Gott in unsere Hand? Uns kleinen Menschen, Jerusalem oder ins Nichts. Welch eine Wahl. Johannes Albrecht Bengel schrieb, es ist etwas Unbegreifliches. Welch eine Wahl der große Gott dem kleinen Menschen lässt zwischen Leben und Tod. Wir schließen ab mit zwei Strophen aus einem Lied, das ich gerne gesungen hätte, was aber jetzt nicht möglich war. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub's, es fließet für dich. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut. In Jesus ergießet sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut. O Sünder, es fließet für dich. O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub's, es fließet für dich. Amen.